Arnon Grünberg, Monogam, aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Ein Diogenes-Hörbuch, gelesen von Ingo Ospelt. Romantischer als die ganze Wahrheit ist jene andere, die halbe. Und nicht nur romantischer. Sie klingt glaubwürdiger, feinfühliger. Sie bietet mehr Trost als ihre hässliche Stiefmutter, die wir gut versteckt halten, besonders wenn Besuch da ist. Der Tod ist ein ungeliebter Gast, aber mit der Wahrheit sitzen wir auch nicht gern am Tisch. Mit der Halben dagegen schon. Ja, wer möchte nicht an sie glauben, sie nicht vergöttern? Sie ist betörend genug, uns dauerhaft zu entzücken, aber auch wieder nicht zu betörend, denn dann wäre sie ein Märchen, harmlos und unschuldig, etwas, das man höchstens belächelt, aber nicht recht glauben kann. Ich vermute, jeder war schon einmal in Versuchung, sich an ihr festzuklammern, in dem Wahn, sie sei das Ganze, demaskiere alle anderen Wahrheiten und lasse sie hinter sich im Staub zurück. Sie ist es, die uns vorgaukelt, wir könnten das, was uns das Leben erträglich macht, auf dieser Erde finden. Wenn Stendhal die Liebe als jenen wahnsinnigen Vorgang beschreibt, der uns alle Schönheiten und Vollkommenheiten in der Frau entdecken lässt, die wir seit kurzem vergöttern, so können wir ihm nicht widersprechen. Und dennoch, man beachte die Worte »alle vor Schönheiten« sowie »seit kurzem vor Vergöttern«, warum verlässt der Wahnsinn uns wieder? Wer heilt uns? Und wovon? Eine wichtige Eigenschaft der Wahrheit ist ihre Ausschließlichkeit. Wer behauptet, es gibt einen allmächtigen Gott, schließt damit jedweden zweiten und dritten aus. Wer diese Wahrheit akzeptiert und einem zweiten allmächtigen Gott begegnet, kann sicher sein, es mit einem Betrüger zu tun zu haben. Ein Neppgott, dem man den Bart herunterreißen muss, ehe es zu spät ist. Über eine Freundin von mir, eine Wiener Soziologin, sagte mal jemand, sie ist ein echter Mensch. Das war natürlich als Kompliment gemeint. Zwischen all den unechten, falschen Individuen war da endlich mal ein echtes. Dabei meinen wir mit echt offenbar, dass wir glauben, zum Wesenskern einer Person vorgedrungen zu sein. Wir haben das Individuum in ein System eingeordnet, wie eine Tierart oder einen chemischen Stoff. Die Beweisaufnahme ist abgeschlossen. In einem Detektivroman könnte der Kommissar jetzt seinen Regenmantel anziehen und nach Hause gehen. Etwas trauriger als zuvor vielleicht, mit leiser Wehmut, erquicklich war das alles nicht, aber doch zufrieden, dass er wieder einen Fall zu einem guten Ende gebracht hat. Leider ist diese Geschichte kein Detektivroman. Sie handelt von Schuld, aber ein echtes Verbrechen lässt sich nirgends entdecken. Schuld ohne Verbrechen. Das muss Liebe sein. Wir meinen, ein Recht auf Liebe zu haben, wie die Leser eines Krimis auf einem befriedigenden Schluss bestehen. Wer glaubt, nicht zu bekommen, was ihm zusteht, wird die Liebe aus ihrer Höhle zerren, notfalls mit Gewalt. Die wahre Liebe gibt es nur im Singular, genau wie Gott. Wir können uns vornehmen, an ihn zu glauben oder ihn als Illusion abtun. Doch über einen Punkt herrscht überall bemerkenswerte Einmütigkeit. Die Anzahl. Ein einziger. Wer behauptet, an fünf miteinander konkurrierende Götter zu glauben, kommt zu spät. Er ist allein mit seiner Religion und wird seine Andacht bei sich zu Hause im Wohnzimmer abhalten müssen. Wer behauptet, 15 wahre Lieben zu haben oder auch nur drei, wird auf unsere Missbilligung stoßen. Eine öffentliche Abbitte oder wenigstens eine im kleinen Kreis ist das Mindeste, was wir von ihm erwarten. Ich habe gefehlt, es tut mir leid, ich war im Irrtum, vergebt mir, das übliche Theater. Und wenn der Vielfraß eine Frau ist, fallen die Strafen noch härter aus. Offenbar haben wir so viel Angst vor der Untreue der Frau, dass wir uns ein ganzes Arsenal von Waffen zugelegt haben, um sie davon abzuschrecken. Die Literatur wimmelt von Beispielen untreuer Frauen, die für ihren Seitensprung mit dem Tod bezahlen, sei er nun selbst gewählt oder nicht, oder mit der Hölle auf Erden. Auch ein untreuer Mann nimmt ab und zu ein übles Ende. Doch meist ist seine einzige Strafe eine leichte Melancholie. Und oft nicht einmal das. Vielleicht haben Männer mehr Angst vor einer untreuen Frau als Frauen vor einem untreuen Mann, und wahrscheinlich haben die Männer gute Gründe dafür. Wo ein Tabu ist, gibt es immer auch das Verlangen, das Tabu zu brechen. Wer hätte je von dem Tabu gehört, mit einem Tannenbaum ins Bett zu gehen? Die Suche nach der wahren, der echten, der einzigen Liebe ist eine Mission, für die wir zu großen Opfern bereit sind. Wer die wahre, die einzige und echte Liebe sucht, sucht auch alles, was dazugehört. Schutz zum Beispiel oder Geld, Status, ein Zipfelchen Macht. Oh, ich unterschätze die Schönheit durchaus nicht, aber sie hat die Eigenschaft, noch schneller zu vergehen als Macht. Auf ihr lässt sich keine dauerhafte Verbindung aufbauen. Wir sehen sie verblassen, noch während wir sie betrachten. Nicht zuletzt darum, weil man sich an Schönheit so schnell gewöhnt. Der Ellenbogen, der uns zunächst in höchstes Entzücken versetzte und an ein Reh erinnerte, erweist sich bei näherem Hinsehen als stinknormaler Ellenbogen, ein bisschen knochig sogar. Um einen anderen Menschen genießen zu können, an sich schon eine Seltenheit, braucht man Tricks und Illusionen, die schneller langweilen als jeder gut geschriebene Roman. Und dann muss eben ein neuer Mensch her, ein neuer Genuss. Dass wir mehr Verständnis für jemanden aufbringen, der behauptet, dem Sex nachzujagen, mit seiner wahren Liebe natürlich, als für jemanden, der Macht nachjagt, ist bezeichnend für unsere Tabus. Darüber, was wir sein wollen, nicht, was wir wirklich sind. Vögeln finden wir unter bestimmten Umständen gesund und vergnüglich, auf jeden Fall akzeptabel. Herrschen finden wir verdächtig, krankhaft und unerträglich. Man denke an die Bemerkung, bist du aber machtgeil. Wem das gesagt wird, der bekommt kein Kompliment. Ein solches Machtstreben mögen wir nicht. Es zerstört unsere Illusion von Toleranz, Vernunft und Chancengleichheit. Wer mit seinen Mitmenschen konkurrieren, sie besiegen will, muss Fußball spielen. Die Bemerkung, bist du aber sexy dagegen, wird von der Mehrheit als angenehm und positiv erfahren. Die Nachkriegsliteratur ist für diese These ein ausgezeichnetes Beispiel. Es wird viel gevögelt und wenig geherrscht. Das Tabu ist eine Umzäunung und meist sind es die Schwachen, die es nicht wagen, sich darüber hinwegzusetzen. Diejenigen, die ein Tabu brechen und nie dafür bestraft werden, sind die Unantastbaren. Niemand weiß von ihrem Tabubruch und die doch davon wissen, sind so abhängig von ihnen, dass sie ihren Mund halten oder riskieren, aus der Gemeinschaft der Lebenden eliminiert zu werden. Es gibt noch eine dritte Kategorie, die Ruchlosen. Sie brechen ein Tabu, werden aber fast immer sofort dafür bestraft. Sie sind nicht eigentlich stark, sondern vielmehr unbeherrscht. Und ich schließe nicht aus, dass in dieser Unbeherrschtheit das Verlangen nach der ultimativen Strafe, dem Tod, eine wichtige, geheimnisvolle Rolle spielt. Das verzehrende Streben nach Macht trägt seinen Verfall bereits in sich. In Romanen und Filmen sehen wir, dass einem Aufstieg fast immer der unvermeidliche Absturz folgt. Offenbar bereitet es uns Genugtuung, Menschen vorgeführt zu bekommen, die sich über alle Grenzen hinwegsetzen und für einen kurzen Moment die Früchte ihres Ehrgeizes ernten, um dann, umso gnadenloser für ihren unbezähmbaren Drang, bestraft zu werden. Schematisch betrachtet können wir bei diesen Aufsteigern zwei Arten von Fehlern unterscheiden. Entweder waren sie in einem entscheidenden Moment zu sentimental, zu selbstvergessen, zu menschlich, einer Frau, eines Kindes wegen, aus Eifersucht oder einer Passion. Einen kurzen Moment lang war ihnen etwas anderes wichtiger als der Erhalt ihrer Macht. Oder sie isolieren sich von ihren nächsten Verbündeten. Sie werden hart, sie vergessen, dass Macht eine Kunst des Gleichgewichts ist, erweisen dem Fußvolk nicht mehr genug Wohltaten und erzeugen so Hass. Sie legitimieren den Aufstand ihrer Feinde. Macht erzeugt immer Hass, die Kunst besteht jedoch darin, stets ein Quäntchen mehr Zuneigung als Ablehnung zu erzeugen. Wo Macht keine Zuneigung erzeugen kann, muss Zuneigung erzwungen werden.